Geht's euch gut? Wir sind ja in so einer Serie von schwäbischen Witzen. Soll ich wieder einen erzählen? Also die Schwaben haben ja eine gepflegte Feindschaft zu den Badenern. Also die Ecke aus Karlsruhe, die nennt man auch Gelbfüßler, also zumindest wenn man Schwabe ist. Geht schon gut los. Also, in einem Zugabteil sitzen ein Schwabe, ein Badener sowie ein junges Mädchen und ja, und ihre Mutter. Ich glaube, ich bekomme auch so hin. Der Zug fährt in den Tunnel, es wird dunkel im Abteil. Auf einmal hört man einen Kuss und danach einen großen Klatsch. Danach fährt der Zug aus dem Tunnel raus. Alle vier sitzen da. Und die Mutter denkt, wahrscheinlich wollte einer von den beiden meine Tochter küssen und die hat sich gewehrt, gut gemacht. Die Tochter denkt, naja, wahrscheinlich wollte einer von den beiden mich küssen, hat, ach so, das Ding soll doch ablesen. Sehr gut, sehr gut. Also, man hört ein lauten Kuss, ein lautes Klatschen, dann wird es wieder hell und der Badener hat eine stark gerötete Wange, so rum. Also, und die Mutter denkt sich, da wollte der doch meine Tochter küssen und sie hat sich das nicht gefallen lassen. Die Tochter denkt, wahrscheinlich wollte er mich küssen, hat meine Mutter erwischt, kann man nur sagen, falsche Adresse. Der Badener denkt sich, der scheiß Schwabe küsst die Tochter, ich krieg die Ohrfeige. Und der Schwabe denkt sich, das klappt ja super. Im nächsten Tunnel küsse ich mir wieder auf die Hand und klatsche dem Gelbfüßler eine. Okay. Sehr gut. Seid ihr verbunden? Sollte gehen? Also irgendwie, ich kann's nicht. Doch, jetzt, super. Ja, die Techniker wissen Bescheid. Feuer. Ich habe eine Predigt heute, ich muss aufpassen, dass ich hier nichts verliere, die habe ich überschrieben mit auch ein krummes Holz macht ein gerades Feuer. Auch ein krummes Holz macht ein gerades Feuer. Und ich habe ein paar Hölzer mitgebracht. Das ist das Schönste von allen. Hat jemand einen Kamin zu Hause? Also, wer nachher als Erster da ist, darf sich das gerne mitnehmen. Also, das ist das Schönste. Gerade gewachsen, kein Makel, ist alles Buche. Was für ein Quatsch. Das ist einfach perfekt zum Feuer machen. Da kann man schön stapeln. Das ist irgend so ein krummer Hund. Das ist ein Krüppel. So Haufen Äste, Verletzungen. Und ich glaube, hier können wir was lernen. Schau, wenn wir nur das Holz anschauen, dann ist dieses Holz verwachsen, das lag zu lang auf dem Boden rum, ist dadurch ein bisschen angefault, dreckig, schmutzig. Das ist irgendwie verbogen und krumm. Hier deutliche Verletzung. Perfekt. Und ich glaube, manchmal geht es uns genauso, dass wir unser Leben anschauen, als wären wir das Holz. Und als würde es nur allein um unser Holz gehen. Also nur um das, wie mein Leben aussieht. Wie viel Verletzung ich habe, wie krumm ich bin, wie oft ich im Leben gebeugt und zerbrochen wurde. Was in meinem Leben alles schiefläuft. Aber ich glaube, jeder, der das Holz nicht aussucht, weil er das als Dekoration braucht, weiß, Holz hat eine Bestimmung. Und die Bestimmung ist zu brennen. Und wenn das Holz brennt, dann ist es gerade egal, ob es sauber oder dreckig ist, ob es Verletzungen hat oder keine. Weil in dem Moment, wo das Feuer kommt und das Holz seiner Bestimmung zugeführt wird, gibt es ein gerades Feuer. Auch wenn das Holz noch so krumm oder verletzt ist. Und ich glaube, da ist eine Botschaft drin, die Gott dir heute zusprechen möchte. Und wenn du diesen Satz mitnimmst, du wirst wahrscheinlich bis zum Ende von mir nichts anderes hören, außer auch ein krummes Holz gibt ein gerades Feuer. Und ich möchte eine Begebenheit anschauen von Josef. Ich erzähle ganz kurz die Lebensgeschichte. Da war also Josef und er war der Sohn, ich komme noch dazu, und er war der Sohn von Jakob. Und sie waren insgesamt 12 Brüder. Und Josef war der Liebling seines Vaters und wurde in vielem auch von Arbeit verschont und hatte auch Zeit, manche Charaktereigenschaften zu entwickeln, die nicht unbedingt hilfreich waren. Der hatte da ein paar Verwachsungen und Makel an sich. Und zwar deutlich. Und es fing damit an, also er war ja schon der Liebling, das hat den Brüdern nicht gepasst und das haben sie ihm auch spüren lassen. Und dann geht er zu seinen Brüdern und sagt, hört mal, ich hatte einen Traum, der war echt spannend. Ich habe uns gesehen, wie wir alle solche Garben waren, also solche Weizengarben. Und ich stand in der Mitte und ihr musstet euch alle vor mir verbeugen. Das hat die Brüder natürlich hoch erfreut. Und Quatsch, die waren stinkesauer und dachten, weißt du bist eh schon der Liebling. Du wirst von der Arbeit verschont und jetzt kommst du mit so einer Geschichte ums Eck. Pass auf, dass du nicht eine drauf bekommst. Und weil das nicht gereicht hat, hat er gesagt, ich hatte noch einen Traum, den muss ich euch auch noch erzählen. Und da war eine Sonne und Mond und 11 Sterne. Und die beugten sich alle vor mir nieder. Und die Sterne wart ihr. Das hat dazu geführt, dass die Brüder am Ende sagten, wir werden dir das heimzahlen. Die waren so stinksauer, dass sie ihn umbringen wollten. Dann waren sie Schafe hüten. Der Vater hat ihn irgendwann mal geschickt, dass er nach seinen Brüdern schauen soll. Und dann haben sie ihn gesehen und hatten diesen Entschluss, wir bringen ihn um. Und dann war ein Bruder, das war der Juda, der sagte, ich will ihn irgendwie verschonen. Und er hat versucht, dann das ein bisschen umzubiegen und sagte, komm, wir werden so machen, wir werfen ihn hier in diese Zisterne, wir schlachten ein Tier, sodass wir ein bisschen Blut haben und erzählen, diesem, unserem Vater die Geschichte. Aber er wollte ihn am Schluss aus diesem Brunnen befreien. So war sein Plan. Dann kam es dazu, dass eine Karawane vorbeikam von Händlern. Die haben ihn eingekauft und sie haben ihn verschleppt. Ach so, genau. Und dann kommt diese Geschichte, dass sie dem Vater die Geschichte erzählen von einem bösen Tier, was diesen Jungen gerissen hat. Und hier ist, glaube ich, eine ganz kurze Geschichte, die ich aus diesem Bruder lerne. Wenn dir was nicht passt, mach keine komischen Kompromisse, sondern steh für das ein, was du wirklich willst. Das gibt sonst oft Schwierigkeiten. Also auf jeden Fall, der Bruder ist verschleppt, also Josef ist verschleppt. Josef ist verschleppt und er kommt nach Ägypten, hat dort eine ganz schwierige Zeit. Er wird ins Gefängnis geworfen, er wird falsch beschuldigt, er wird von der Frau des Pharaos versucht, sexuell. Er flüchtet, hilft ihm aber nichts. Also da ist eine Summe von Dingen, die in seinem Leben wirklich falsch laufen, wo das Leben ihm hart zusetzt. Und zwar durch Umstände und auch durch eigenes Unvermögen. Krummes Holz. So, und wie oft, also ich kenne das aus meinem Leben, es gibt Dinge in mir, wo ich mich selber in blöde Situationen bringe. Aber ich kenne es auch, dass blöde Situationen in mein Leben kommen und die sind ausgelöst durch andere. Und es gibt über diese Dinge, also diese Dinge versuchen, einen Schmerz in uns auszulösen und uns dazu zu bringen, zu sagen, wir sind ja nicht so toll wie dieses perfekte Holz. Sodass wir darüber verzweifeln, wie wir aussehen, wie unsere Umstände sind, wie wir sind, was andere uns antun. Und scheinbar geht so vielen anderen so viel besser. Es entsteht eine große Hungersnot. Und Josef war in der Zwischenzeit wieder zweiter Mann in Ägypten. Er hatte alles verwaltet, er hat das von Gott gehört, er hat vorgesorgt. Und aus allen Nationen ringsumher kommen Leute, um sich Vorräte zu kaufen, um zu überleben. So kommen auch seine Brüder irgendwann wieder hierher. Er erkennt sie. Ich will nicht zu sehr in die Geschichte eingehen, aber wir gucken mal Folgendes an. 1. Mose 45. Die Brüder sind hier und dann heißt es, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herumstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Wisst ihr, was ich wirklich spannend finde? Josef ist derjenige, der sich zu erkennen gab. Und seine Brüder, obwohl sie Brüder sind, erkannten die ganze Zeit, auch vorher, wo sie mit ihm zu tun hatten und das erste Mal schon Essen geholt hat, erkannten ihren eigenen Bruder nicht. Und ich glaube, was das für uns bedeutet, ist Folgendes. Wenn Gott mit dir Geschichte schreibt und dich aus Dingen herauslöst, aus Umständen und auch aus mancher Freundschaft, kann es passieren, dass du dich so weiterentwickelst, dass du nicht mehr der Alte bist. Und dass Leute dich anschauen und tatsächlich sagen, ich kenne den nicht mehr. So, die erkennen vielleicht noch dein Gesicht, aber da ist etwas in dir passiert, wo du anders bist. Wo du in dem Leben einfach einen Weg gegangen bist, der dich geformt hat, der anders ist als das Leben von anderen. Und Menschen zu diesem Schluss kommen, ich kenne dich gar nicht. Und sie erkennen auch nicht, was Gott in Josef und mit Josef gemacht hat. Und jetzt kommen meine Lieblingsverse. Vers 4. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Kommt her zu mir. Ich glaube, manchmal muss man Leute einladen, nahe zu kommen, dass sie verstehen, was in meinem Leben passiert ist. Weil man aus der Ferne nicht alles richtig beurteilen kann. Manchmal muss man Menschen einladen, nahe zu kommen. Und das Zweite, was auch passiert, die Brüder werden nochmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Weil in dem Moment, wo sie nahe treten, sind sie ihm so nahe, wie zu dem Zeitpunkt, als sie ihn das letzte Mal gesehen hatten. Da haben sie ihn auch umringt und wollten ihn töten, beziehungsweise in die Grube sperren und haben ihn am Ende verkauft. Sie werden nochmal mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und was auch passiert, Josef spricht es sogar an. Es ist nicht so, dass Josef die Geschichte nicht kennt und dass die Geschichte nicht da wäre und ausgelöscht ist. Das, was passiert ist, das, was uns geformt hat, das, was uns geprägt und verletzt hat, das, was Menschen uns zugefügt haben, ist ein Teil unserer Biografie. Und es gibt Dinge, wo Menschen regelrecht schuldig geworden sind an uns. Natürlich. Und es wird auch nicht besser, indem man sagt, gab's nicht, weil ich kann die Geschichte nicht auslöschen. Dinge, die mir angetan wurden, wo ich verletzt wurde, wo ich nicht beachtet wurde, wo Menschen mich ignoriert haben, wo Menschen Lügen über mich erzählt haben, wo Menschen mich vergessen haben, mir Dinge unterstellt haben, die nicht wahr sind, die habe ich erlebt. Und es hat mich sicher auch gezeichnet. Aber der Punkt ist, Josef führt all diese Dinge auf. Lass uns nochmal lesen. Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und jetzt kommt Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Und hier ist die Stärke Josefs. Hier steckt die ganze Stärke Josefs. Schau, er erzählt davon, was passiert ist. Er weiß um die Dinge, die ihm angetan wurden. Er weiß um die Dinge, die er versäumt hat. Er weiß um die Fehler, die er getan hat. Und er weiß auch um das, wo andere Fehler gemacht haben und schuldig geworden sind. Aber am Ende sagt er Folgendes: Es geht nicht um das Holz. Es geht nicht darum, was mir angetan wird. Es geht darum, was Gott aus meinem Leben macht. Das ist, um was es geht. Es geht darum, was Gott aus meinem Leben macht und wie sehr ich mein Leben Gott zur Verfügung stelle. Und all das ist passiert, aber Gott hat dieses Ding genommen und verwandelt und ich bin hier, um Leben zu retten. Und all diese Umstände, die ich erlebt habe, haben am Ende dazu geführt, dass ich in einer Position bin, wo ich tatsächlich Macht habe. Und wahrscheinlich haben sich deshalb die Brüder auch so gefürchtet, weil beim letzten Mal waren sie 11 und er alleine. Jetzt war er Ägypten mit all seiner Streitmacht und sie wussten, sie sind in seiner Hand. Und es waren nicht die Umstände, die das Ding glücklich gemacht haben, sondern das Herz von Josef, was versöhnt war und wo er in all dem, wo er durch ist, gelernt hat, die Hand Gottes zu sehen. Und ich will dich heute einladen, die Hand Gottes zu sehen. Und zwar nicht nur in dem Guten. Schau, manchmal denken wir, wir gehören zu Gott und deshalb wird alles in meinem Leben gut. Automatisch. Und ich habe mit Schwierigkeiten nichts mehr zu tun. Oft ist es sogar so, wenn wir anfangen, mit Gott zu leben, fangen manche Schwierigkeiten erst an. Weil nicht jeder das versteht. Weil nicht jeder das gut findet. Und es gibt immer Menschen, die deine Fehler kennen. Die du ja auch offensichtlich hast. So, tut mir leid. Also bei mir entdecke ich sie, bei anderen auch. Das ist Teil von uns. Aber schaut, dass wir zu Jesus gehören, bedeutet nicht, dass wir gerufen sind, perfekt zu sein. Dass alles in deinem Leben makellos ist und dass Gott dafür sorgt, dass alles in deinem Leben makellos ist. Schau, ich bin tief davon überzeugt, dass Gott, von Gott nichts Böses kommt. Niemals. Aber das Leben ist hart. Und das Leben teilt aus. Und wir alle haben in einer gewissen Hinsicht, tragen wir Gebrochenheit in uns und geben die weiter. Und wir fügen anderen Schmerz zu. Aber bestimmt sind wir, dass unser Leben anfängt, für Gott zu brennen. Und dann geht es nicht darum, ist alles in deinem und meinem Leben perfekt, sondern es geht darum, dass wir es verschenken. Und das Spannende ist Folgendes: In dem Moment, wo wir anfangen, uns zu verschenken, geht es nicht mehr um uns. Und es befreit uns sogar von uns selber und auch von unserem Gebrochensein und von unseren Verletzungen. Da ist ein Geheimnis drin. Denn wenn es immer nur um mich geht, dann muss in meinem Leben alles perfekt sein. Dann muss ich gut performen. Dann muss ich der sein, der immer besser ist, damit ja alles perfekt ist. Aber wenn es darum gar nicht geht, wenn wir nur ein Gefäß sind für etwas Größeres, was ich irgendwie Herrlichkeit Gottes nennt, dann sind wir einfach wichtig, aber nicht das Zentrum. Dann ist wichtig, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird und nicht so wichtig, wie das Gefäß aussieht. Es ist Gottes Weg, uns zu befreien. lese noch eine Bibelstelle. Römer 11. Und da heißt es, Reini, könntest du das ein bisschen scharf stellen? Das wäre echt sehr nett. Römer 11, Vers 29. Und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Wenn Gott jemand Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und Gott hat dir was gegeben. Und das Leben auch. Gott hat dir was gegeben und das Leben auch. Und der Punkt ist, Gott wird seines nie zurückziehen. Aber wir können zurückziehen. Weil wir die Hoffnung aufgeben. Weil wir den Glauben verlieren, dass Gott mit meiner Geschichte und mit meiner Gebrochenheit nichts mehr anfangen kann. Und ich will uns einladen, größer zu denken als nur über uns. Schau, Gott hat, also wir sind jetzt bald 17 Jahre verheiratet. Gott hat mir eine Frau gegeben, aber ich habe auch Schläge bekommen. Also emotional, und ich habe auch ausgeteilt. Das ist beides wahr. Es ist beides wahr. Und die Frage ist, bleibe ich bei dem stehen, was mir angetan wurde, und stoße so zurück, was Gott mir für ein Geschenk in meinem Leben gemacht hat? Oder kann ich über diesen Punkt kommen, wie Josef, der da sagt, ihr habt mich verkauft, aber Gott hat mich hierher gebracht. Aber Gott hat mich hierher gebracht. Aber Gott hat noch was vor. Wo setze ich meinen Punkt? Nach dem, was mir angetan wurde? Oder nach dem, was Gott aus dem Schönes tun will? Schau, und das will ich uns irgendwie zusprechen. In manchem wurde dir Hoffnung geraubt. Und du hattest mal etwas, wovon du begeistert warst. Und du hast Dinge probiert. Und du bist aufs Wasser gegangen. Und es hat nicht funktioniert. Und du fühlst dich verraten und verkauft, wie Josef. Was Gott sieht, dass du weitergehst. Und was er sieht, dass er dich promotet. Und dass er dich an eine Position bringt und dass die Dinge in deinem Leben durchbrechen und am Ende du jemand bist, der anderen hilft, die genau in demselben stecken. Was Gott sieht, ist, hier sind Leute, die echt eine schwierige Kindheit hatten und durch Dinge durch mussten. Aber was Gott sieht, ist, dass wenn er dich frei bekommt und wenn du an ihm bleibst, dass da eine Botschaft für ganz viele ist und dass du anderen helfen kannst, mit den Dingen klarzukommen. Hier sind Leute, die sind durch Eheschwierigkeiten gegangen. Was Gott sieht, sind Menschen, die glücklich werden und die anderen helfen können, in manches gar nicht erst reinzufallen, weil sie von der Weisheit lernen, die Gott in deinem Leben entwickelt hat. Das ist, was Gott sieht. was ich wirklich glaube. Und ich will dir das nochmal sagen. Wenn Gott uns anschaut, dann sieht er Menschen voller Möglichkeiten, die mitten in Herausforderungen stecken. Das ist, was er sieht. Und was er sieht, ist, dass seine Güte und Gnade dich durchbringt und dass es eine Lösung gibt und dass aus unserer Mitte Leute hervorkommen, die anderen Hoffnung geben und dass es Möglichkeiten gibt, wie wir anderen, die in Gefangenschaften sind, wie wir Befreiung bringen. Und wo Menschen finanziell verschuldet sind, wie sie frei werden, weil sie hier erleben, es gibt ein Geheimnis von Leuten, die anfangen zu geben und während sie geben, haben sie immer genug, weil es einen Vater im Himmel gibt, der dich mehr als versorgt. Und es sind in unserer Mitte Leute, die helfen, dass Kinder, Jugendliche, Familien stark werden, frei werden und stark bleiben. Das ist, was Gott sieht. Und es fängt alles in deinem Herzen an. Er sieht, dass in deinem Herzen die Möglichkeit zur Heilung von vielen ist. Emotional, seelisch und körperlich. Weil er was reinlegen möchte. Und weil es nicht auf die Form ankommt, sondern auf das Feuer. Noch jemand? Kein Interesse mehr. Also wer nachher noch... Okay, ihr Lieben. Der Henny konnte das wertschätzen, weil er mehr sieht als nur das Holz. Er sieht das, was passiert, wenn es mit Feuer entzündet ist. Ich möchte uns einladen. Ich möchte uns einladen zu Folgendem. Ich glaube, Gott möchte heute wirklich nochmal Hoffnung in deinem Leben aktivieren. Und er möchte dich befreien oder er möchte deinen Blick erweitern von dem, was du alles erlebt hast, sowohl Gutes als auch Schwieriges, hin zu dem, was für eine Schönheit er aus diesen Dingen hervorbringen kann. Und es gibt nichts, aus dem er nicht Schönheit hervorbringen kann. Egal, was du erlebt hast, egal, wie viel du verloren hast, egal, wie sehr du getroffen wurdest, er nutzt alles, um seine Schönheit hervorzubringen. Und wenn du merkst, scheinbar bist du ein Stück verloren in dem, was du erlebt hast, und das Feuer ist irgendwie erloschen, und du sagst, Gott, tu ein Werk in mir. Darf ich dich bitten, einfach aufzustehen? Und ich würde dann noch mal gerne für dich beten. Ich glaube, ich will dir als allererstes zusagen, dass Gott dir als allererstes zuspricht, komm her zu mir. Damit du neu siehst, wie gut er ist. Und dass du in seiner Gegenwart nochmal seine Gedanken hörst und siehst, wo er dir Antworten gibt für Dinge, die du tatsächlich nicht verstehst, und er will das wirklich gerne tun und er lädt dich ein, bei ihm zu sein und Zeit mit ihm zu verbringen und von ihm zu empfangen und nicht von mir. Schau, ich kann dir da nicht helfen. Ich muss selber schauen, wie ich Hilfe für meins bekomme. Aber ich weiß, wer die Hilfe ist. So. Und ich will dich segnen mit einer neuen Perspektive, dass die Liebe Gottes und das Feuer Gottes neu dein Herz erfüllt und dass Hoffnung in dein Leben kommt und die Dinge, die dich gelähmt haben und wo das Leben dir übel mitgespielt hat, ich will dir zusagen, dass Gott diese Dinge nutzt, um Leben zu retten und dass aus diesen Dingen eine Kraft kommt, die nicht nur für dich ist, sondern für ganz viele um dich herum und dass dein Leben dazu bestimmt ist, ein Segen für andere zu sein und anderen gut zu tun und Heil und Heilung zu bringen. Und du bist noch, also Gott ist noch lange nicht am Ende und das Beste kommt noch und es liegt eine gute Zeit vor dir und er ist der, der dein Herz tröstet, der dich innerlich stark macht, der dich durch die Härten des Lebens begleitet, aber der dich am Ende erhöht und krönt. Amen. Amen. Ich will uns einladen zu drei Dingen. Heute gab es wieder Leute, die dich echt mögen und für dich gekocht haben. So wie es andere gab, die hier warm gemacht haben, Technik machen, sauber machen. So. Das ist einfach, weil Menschen dich lieben. So, herzliche Einladung zum Essen machen. Wenn du Lust hast mitzumachen, darfst du das gerne machen. Wenn du merkst, es gibt in deinem Leben irgendwas, wo Gott was anzünden möchte, was irgendwie größer ist als das, was wir auch bisher tun, ich glaube, Gott hat wirklich noch viel vor, dann teil diese Dinge mit uns. Es gibt wirklich einiges, was uns auch als Gemeinde bewegt, aber Gott arbeitet mit Menschen. Er braucht Menschen, die zu Menschen gehen. Nur nochmal als Einladung, mehr will ich heute nicht sagen. Wenn du sagst, es gibt noch was, da hätte ich gerne Gebet, hier sind Leute, die im Anschluss gerne mit dir beten, weil du sagst, da gibt es eine Geschichte aus meinem Leben, über die komme ich gerade nicht drüber. Die würde ich gerne nochmal vor Gott bekennen und beten lassen, dass er hineinkommt, weil mir das so zusetzt. Komm doch, wenn du eine Krankheit hast, wir haben oft erlebt, dass Gott Wunder tut und wir wollen es auch heute erwarten. Und als letztes, wenn du heute hier bist, das ist mein Highlight, wenn du heute hier bist und sagst, Markus, ich habe nicht viel verstanden, aber ich habe verstanden, dass Gott für mich ist und mit meinem Leben was vorhat und ich würde gern in dieses Leben einsteigen, aber ich kenne ihn gar nicht. Gott ist der uns immer eine Hand reicht und der sagt, ich habe Vergebung für dich, ich habe deine Vergangenheit geklärt und ich reiche dir eine Hand, weil ich mir wirklich wünsche, dass ich Freund und König bin. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich kann mit Gott nichts anfangen, aber ich würde gerne ihm eine Chance in meinem Leben geben und du das noch nie gemacht hast, darf ich dich herausfordern, mutig zu sein und zu sagen, das ist, was ich gerne hätte, ich würde gerne noch für dich beten. Würdest du eine Hand heben, einfach als Zeichen von Gott, ich würde gerne mit dir leben wollen. Also falls du da Interesse hast, heb kurz deine Hand. Ich werde es nicht peinlich machen, wenn keiner die Hand hebt. Ich würde jetzt auch nicht mehr lange reden. Okay, ich bete noch und dann herzliche Einladung zu Essen und Gebet. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du größer bist als unser Leben. Und danke, dass du größer bist als das, was wir falsch gemacht haben und als das, was uns angetan wurde. Und dass du alles, was wir dir zur Verfügung stellen, dass du das nutzen wirst. Und dass wir dazu bestimmt sind, Leben zu retten, egal durch was wir durchgegangen sind. Und ich bete, dass du diese Wahrheit tief, tief, tief in unser Innerstes schreibst, dass wir dazu berufen sind, Leben zu retten, egal durch was wir durchgegangen sind. Amen. Amen. Also herzliche Einladung. Wenn jemand sich noch Gebet wünscht, komm hier nach vorne. Hier gibt's Leute, die gerne mit und für dich beten. Guten Appetit. Schönen Sonntag. Genießt es.